Wenn man in der heutigen Zeit Menschen befragen würde, was sie denn als eine gute Botschaft betrachten würden, dann bekäme man ganz sicher sehr, sehr unterschiedliche Antworten. Nicht wenige Menschen würden zum Beispiel sagen, also für mich wäre eine gute Botschaft, ja die beste Botschaft, wenn ich hören könnte, dass für mich endlich ein sicherer, gut bezahlter Arbeitsplatz zur Verfügung stehen würde. Denn ich bin arbeitslos und ich weiß nicht, wie ich durchkommen soll. Und wir haben Verständnis dafür, das wäre wirklich eine gute Botschaft für einen solchen Menschen. Ein anderer würde wieder etwas anderes gemäß seinen persönlichen Problemen und den sich daraus ergebenden Bedürfnissen vielleicht nennen als eine gute Botschaft für ihn. Er würde vielleicht sagen, also ich würde mich am meisten freuen über eine Botschaft, dass endlich eine bezahlbare, menschenwürdige Wohnung für mich zur Verfügung steht. Ein anderer wieder würde sagen, also für mich wäre natürlich die beste Botschaft, wenn ich hören könnte, wie ich meine Schmerzen loswerden kann. Denn ich habe ein Leiden, das bisher nicht erfolgreich behandelt werden konnte. Wenn also ich hören würde, da gibt es jetzt ein neues Behandlungsverfahren, das mir wirksam helfen könnte, das wäre für mich eine gute Botschaft. Und er hätte recht, wenn er das sagt. Es gibt natürlich tausende von anderen Dingen, die jemand nennen könnte, berechtigt nennen könnte, in deren Zusammenhang er auf eine entsprechende gute Botschaft hoffen würde. Es gibt natürlich auch viele Menschen, die gar nicht so sehr von ihren ganz persönlichen Problemen her diese Frage beantworten möchten, sondern ganz allgemein könnten sie sagen, also für mich wäre die beste Botschaft, die ich vernehmen könnte, wenn ich hören könnte, dass endlich alle Massenvernichtungswaffen, Atomwaffen oder chemische, biologische Waffen, am besten alle Waffen, abgeschafft würden, denn das macht mir Angst. Wenn ich denke, dass das nochmal zu einem Krieg kommen könnte, dann können wir nur alle gemeinsam untergehen. Das wäre für mich also eine gute Botschaft. Ein anderer würde sagen, also mir macht wieder die meiste Angst, wenn ich sehe, dass alle Lebensvoraussetzungen heute vernichtet werden. Man greift die Umwelt an, man zerstört eigentlich alle lebensnotwendigen Dinge auf der Erde und dann sind wir alle verloren. Und wir wissen, dass in diesen Tagen sogar 180 Weltführer zusammenkamen, weil sie sich auch dieser Problematik endlich bewusst werden, obwohl das natürlich auch wieder kein Anlass war für eine gute Botschaft. Aber Menschen machen sich berechtigte Sorgen und sie sagen, wenn solch eine Botschaft an mein Ohr käme, das wäre für mich die wichtige, die gute Botschaft. Ein anderer sagt vielleicht, also wenn die Kriminalität endlich zurückgedrängt oder ganz verschwinden könnte, das wäre für mich eine wichtige, gute Botschaft. Vielleicht hat er entsprechende Erlebnisse schon gehabt. Wir sehen also, es gibt eine Unzahl von Dingen, man kann die Zahl eigentlich noch nicht mal schätzen, Dinge, Probleme und Bedürfnisse, die sich daraus ergeben, in deren Zusammenhang Menschen auf eine gute Botschaft warten. Aber die Probleme sind da, sie sind weltweit da und sind für uns persönlich auch alle da, denn wir haben alle auch eine riesige Zahl von Problemen, in deren Zusammenhang wir wirklich Grund hätten, auf eine gute Botschaft zu hoffen. Das erinnert uns förmlich, die Tatsache, dass alles ungelöst ist, erinnert uns förmlich an die Worte, die vor über 2500 Jahren der Prophet Jeremia einmal sagte. Wir kennen diese Worte sicher alle auswendig. Jeremia 10, Vers 23. Im Gebet zu Jehova sagt er zum Schöpfer, ich weiß, o Jehova, dass nicht beim Erdenmenschen sein Weg steht. Es steht nicht bei dem Manne, der da wandelt, auch nur seinen Schritt zu richten. Wie wahr? Bis heute. Bis ans Ende des 20. Jahrhunderts. Wir Menschen sind nicht fähig, alle unsere Schritte zu richten. Noch nicht mal unsere eigenen Schritte. Wie viel mehr die Schritte, oder wie viel weniger müssen wir sagen, die Schritte anderer Menschen, vielleicht ganzer Nationen. Und darum ist die Welt heute gewissermaßen zugeschüttet mit Problemen, unlösbaren Problemen. Und wir alle wissen, zu welch einer gefährlichen Gesamtsituation das auf der Erde jetzt geführt hat. Und trotzdem müssen wir den Mut haben, ganz realistisch festzustellen, dass alle diese genannten Probleme eigentlich gar nicht die Probleme sind, in deren Zusammenhang wir alle gemeinsam auf eine gute Botschaft hoffen sollten. Wir haben alle ein Problem, das so gewaltig ist, und kein einziger Mensch ist davon ausgenommen, das so gewaltig ist, dass Menschen schon aufgehört haben, darüber nachzudenken, weil sie sagen, daraus kann uns niemand befreien. Wir Menschen jedenfalls bestimmt nicht, sonst hätten wir es schon getan. Was ist das für ein Problem? Bei dem es direkt Mut erfordert, das einfach zu sehen, sich des Problems, der Größe des Problems wirklich bewusst zu sein. Das ist die Tatsache, dass wir alle sterblich sind, dass wir alle krank werden, dass wir alle früher oder später eben alt und damit gebrechlich werden und dass wir alle einfach auf dem Weg zum Tod sind. Und aus dieser Misere kann uns selbstverständlich kein Mensch herausführen, auch kein Arzt kann das tun. Ein Arzt kann uns gewisse Linderung in Bezug auf Schmerzen zum Beispiel bringen, das ist möglich. Er kann vielleicht auch das Sterben müssen etwas hinauszögern, auch das ist in manchen Fällen durchaus möglich, aber verhindern kann er den Gang dieser Sache überhaupt nicht, früher oder später, bei manchen sogar schon sehr, sehr früh, tritt einfach der Tod ein und auch die Ärzte sterben ja selbst. Wir sehen also, da ist das wirkliche Problem, das in unserem Sinn vorhanden ist. Und wir wollen heute darüber sprechen, gibt es für uns einen realistischen Grund, auf eine gute Botschaft zu hoffen, dass wir dieses größte, naheliegendste Problem überwinden können? Gibt es solch eine Botschaft? Deswegen müssen wir uns ganz realistisch vor Augen führen, dass Menschen sich natürlich aus diesem Zustand nicht befreien können. Sonst hätten sie es auch schon getan. Das geht aber nicht. Wie viel vernünftiger ist es doch, dann einfach Ausschau zu halten, ob ein berechtigter Grund ist, aus einer anderen Quelle Hilfe oder eine gute Botschaft zu erwarten. Natürlich ist es naheliegend, dass derjenige, der das Leben geschaffen hat, der auch alle Lebensvoraussetzungen auf unserem Planeten geschaffen hat, dass er eventuell uns helfen könnte, wenn das dann seine Absicht wäre. Das müssten wir ermitteln. Denn wir müssen einfach realistisch feststellen, wir Menschen haben ja auch nicht den Erdball geschaffen. Das konnten wir nicht, der war ja vor uns da. Wir haben natürlich auch nicht das Leben geschaffen. Wir haben keine Pflanzen geschaffen, sie waren alle schon vor dem Menschen da, natürlich. Auch die Tierwelt ist ohne den Menschen ins Dasein gekommen. Und wir Menschen haben uns auch nicht selbst erfunden oder konstruiert. Nein. Es muss also jemand da sein, der so weise und so mächtig ist und auch so liebevoll, eine solche Schöpfung auf diesem Erdball ins Dasein zu bringen. Und wenn uns jemand helfen kann, aus dem jetzigen Zustand des Verfallens, des vorzeitigen Zerfallens menschlichen Lebens herauszukommen, dann könnten wir nur aus dieser Quelle realistischer und logischerweise eine Hilfe erhoffen. Was sollen wir zu diesem Zustand nun sagen und zu dieser Frage? Der Apostel Paulus hat einmal diese Frage so auch gestellt. Was sollen wir dazu sagen? Das heißt, zu unserer gesamten Situation. Und er gibt eine großartige logische Antwort, die wir in der Bibel selbst einmal nachlesen möchten. Wir könnten einmal Römer 4 aufschlagen. Entschuldigung, Römer 8 bitte, Römer Kapitel 8. Bruder Hutte zur Freundin wird während des Vortrages die Texte vorlesen, sodass wir das alles gut mitverfolgen können. Römer 8 bitte, die Verse 31 und 32.
Was sollen wir nun zu diesen Dingen sagen? Wenn Gott für uns ist, wer wird gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschonte, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihnen nicht auch gütigerweise alles andere geben?
Den Text wollen wir uns noch etwas genauer ansehen. Nicht wahr? Er sagt also, was sollen wir nun zu diesen Dingen sagen? Er erinnert dann an diese Tatsache, dass wenn Gott für uns ist, der allmächtige Gott, der ein Universum geschaffen hat, der alles Leben geschaffen hat, wenn er für uns, eben für uns Menschen ist, wer könnte dann gegen uns sein? Anders ausgedrückt, welche Situation könnte für Gott zu kompliziert sein, um uns zu helfen? Welcher Zustand wäre zu undurchsichtig, dass Jehova ihn nicht durchschauen könnte, Ursachen feststellen könnte, Überwindung von negativen Dingen herbeiführen könnte? Wenn Gott für uns ist, wer könnte dann gegen uns sein? Wir müssen feststellen, dass Jehova, der Schöpfer des Lebens, offensichtlich für uns ist. Denn Paulus sagt ja weiter, er, der sogar deinen kostbarsten Sohn, den Erstgeborenen aller Schöpfung, den Christus, der vorher im Himmel war, für uns dahingegeben hat, das Kostbarste, warum sollte er nicht mit ihm auch alles andere geben, was ja viel geringer an Wert wäre? Das ist logisch, was Paulus sagt. Wenn Jehova also bereit war, schon den Weg zu bereiten, uns Menschen zu helfen, darum hat er seinen Sohn gesandt, ihn sogar geopfert für uns, dann hat er etwas vor, nämlich uns zu helfen, nämlich mit ihm uns einmal alles andere zu geben. Wir haben am Beginn mal einige Probleme, in denen wir einfach stecken und nicht mehr herauskommen, genannt. Alles andere zu geben würde bedeuten, alle diese Probleme und deren Auswirkungen zu beseitigen, uns das zu geben, was Jehova am Anfang seiner Vorsätze für menschliches Leben auf dieser Erde vorgesehen hatte. Enthält nun Gottes Wort, die Bibel, in dieser Richtung eine gute Botschaft für uns? Nun, die Bibel ist das Buch der guten Botschaft. In der Bibel werden einige Bezeichnungen im Zusammenhang mit dem Begriff gute Botschaft gebraucht, die schon vieles aussagen. Die gute Botschaft wird genannt, die gute Botschaft über den Christus, die gute Botschaft vom Königreich, die gute Botschaft Gottes. Und alle diese Bezeichnungen sind sehr passend, denn sie weisen darauf hin, dass es der Vorsatz Gottes, des Schöpfers ist, durch Christus und durch seine himmlische Königreichsregierung die Erde wieder in den Zustand und die Menschheit in den Zustand zurückzuführen, der am Anfang vorgesehen war, bevor die Menschheit sich von ihm, dem Lebengeber, entfernt hat und darum in diesen Problemen steckt. Das ist eine gute Botschaft. Sie kommt besonders gut zum Ausdruck in dem Gebet, das viele das Vaterunser nennen, also das Mustergebet, das Jesus gegeben hatte, als er gebeten wurde, einmal zu sagen, worum man zu Gott beten sollte. Ein Gebet ist zum großen Teil ja eine Bitte. Und jemand bittet einen anderen, wenn er in Problemen steckt, die er allein nicht lösen kann. Und wir Menschen haben hier eine großartige Anleitung, gezielt Gott, unseren Schöpfer, um etwas zu bitten, dass er uns helfen möge. Und in diesem Gebet sagte Jesus logischerweise, wendet euch nicht an irgendjemanden. Vor allem wendet euch nicht an Menschen, denn die haben alle die gleichen Probleme. Er sagt, wenn ihr betet, dann betet so, unser Vater in den Himmel. Das ist der Adressat. Von dort könnte Hilfe kommen. Und von dort können wir eine darum gute Botschaft für unsere Probleme erwarten. Und er sagt auch, betet unser Vater in den Himmel. Er erinnert daran, dass niemand mehr Interesse, mehr Liebe uns gegenüber offenbaren könnte als er. Er ist unser Schöpfer, darum beten wir unser Vater in den Himmel. Hilf uns. Und er sagte dann weiter, wir sollten zu ihm sagen, dein Name werde geheiligt. Warum hat Jesus das so gleich mit an den Anfang gestellt? Nun, ein Bibelkenner weiß, dass der Name Gottes Jehova heißt. Dieses hebräische Wort bedeutet, ins Deutsch übertragen, er lässt es werden, er verursacht zu sein. Er sagt also, wendet euch bewusst an ihn und bittet ihn darum, dass auch im Zusammenhang mit dem Geschehen auf der Erde dieser kostbarste Name im Universum gemäß seiner Bedeutung geheiligt werde. Jehova möge handeln, er möge verursachen, er möge dafür sorgen, dass etwas gemäß seinem Willen auf der Erde wird. Darum, dein Name werde geheiligt, denn dein Name bedeutet doch, er lässt es werden, er verursacht zu sein. Du kannst uns helfen. Und wodurch würde er uns helfen? Betet darum, dein Königreich komme. Da sagte Jesus, das ist das Mittel, das Jehova vorgesehen hat, um uns allen aus unserer Unzahl von Problemen, die wir nicht lösen können, zu befreien. Übrigens an dieser Stelle mag es wichtig sein zu erwähnen, dass es nicht ganz korrekt ist, wenn jemand sagt, dein Reich komme, so wie es die Luther-Übersetzung aus verschiedenen Gründen sagt. Aber das griechische Wort hier Basileia an dieser Stelle, was in Königreich zu übersetzen ist, ist richtig übersetzt mit Königreich. Ist nicht irgendein Reich, sondern das Reich des Königs, den Jehova vorgesehen hat, um uns zu helfen gemäß seinem Vorsatz. Denn das griechische Wort Basilos heißt König. Basileia ist das Reich eines Königs. Also nicht irgendein Reich, sondern der König, den Jehova einsetzen, salben würde, er solle uns helfen. Darum beten wir gemäß dem Text, den Jesus sagte, dein Königreich komme. Und was würde das bewirken? Dein Wille geschehe wie in den Himmeln, so auch auf der Erde. Das, was heute auf der Erde geschieht, ist natürlich nicht Gottes Wille. Das sind die Folgen der Gesetzlosigkeit, der Gottlosigkeit, der Rebellion. Das hat Folgen, natürlich. Unvollkommenheit, Krankwerden, Tod. Aber wir beten darum, dass Gottes Königreich komme, um die Voraussetzung zu schaffen, dass Gottes Wille auch wieder hier auf der Erde geschieht. Wir haben vorhin herausgestellt, dass bei der Vielzahl von Problemen das Problem Nummer eins unsere schwindende Lebenskraft ist und die Aussicht, dass wir früher oder später ins Grab sinken. Wenn nun wir beten, gelehrt werden, dein Königreich komme und dein Wille geschehe, auch hier auf der Erde, dann wollen wir ermitteln, ob das mit eingeschlossen ist, die Überwindung dieses schlimmen Zustandes, dass wir nur wenige Jahre hier leben und dann verschwinden wieder. Ist das der Wille Gottes oder ist es der Wille Gottes, das zu heilen, das wegzutun? Wir möchten in dem Zusammenhang einmal Titus 1 aufschlagen, den zweiten Vers. Ein ganz wichtiger Schlüsselschrifttext in der Bibel. Titus 1, der zweite Vers.
Aufgrund einer Hoffnung auf das ewige Leben, das Gott, der nicht lügen kann, vor langwährenden Zeiten verheißen hat.
Ja, es ist interessant, dass Paulus hier daran erinnert, wer etwas verheißen hat. Also der Gott, der nicht lügen kann. Warum soll er auch lügen? Was hat er davon? Menschen lügen doch nur, weil sie unvermögend sind, auf andere Weise reell etwas zu erreichen. Sagen, dann lüge ich, dann verreiche ich es vielleicht. Jehova ist ein allmächtiger Gott. Was seinem Willen entspricht, kann er ohnehin durchsetzen. Er lügt nicht und er ist auch ein Gott der Wahrheit. Und er sagt, dieser Gott, der nicht lügen kann, hat vor langwährenden Zeiten, das heißt eigentlich von Anfang an etwas verheißen, eine Hoffnung gegeben, wie hieß es? Eine Hoffnung auf das ewige Leben. Wir lesen das manchmal in unserer Bibel und sagen, naja, das wissen wir. Das ist gut, dass wir das wissen. Erfassen wir eigentlich immer in jedem Augenblick die Größe dieser Verheißung? Erfassen wir sie wirklich? Denken wir wirklich in Ruhe darüber nach, dass wir jetzt voller Schmerzen sind, voller Behinderung, krank, wir funktionieren alle nicht mehr. Es ist nur ein Wunder, dass wir unter dem Eindruck der gewaltigen Angriffe aus der Umwelt überhaupt noch funktionieren. Und früher oder später werden wir alle beerdigt werden. Und jetzt ist vor langwährenden Zeiten durch den allmächtigen Gott, der das Leben geschaffen hat auf der Erde, verheißen worden, die Hoffnung, könnt ihr haben, das ewige Leben zurückzulangen, hier auf dieser paradiesischen Erde. Welch ein Jubel, welche Begeisterung müsste eigentlich unser Herz erfassen, dass wir sagen, dann ertragen wir das jetzt noch, bald ist das vorbei. Das hat Jehova selbst verheißen. In 1. Johannes 2,25 steht ein Satz, den kann man sich nun leicht auswendig merken, nicht nur weil er kurz ist, sondern weil er so die Sache auf den Punkt bringt. Dort heißt, sagt Johannes, der Apostel, das ist das Verheißene, das er selbst uns verheißen hat, das ewige Leben. Merken wir, es geht gar nicht so, wie die Menschen heute sagen, dass wir Frieden haben, soziale Gerechtigkeit und alles wichtige Dinge. Die Bibel sagt, das ist das Verheißene, das er selbst, Jehova, uns verheißen hat, das ewige Leben. Denn wenn wir nicht leben, nutzen uns alle anderen guten Dinge auch nichts. Vor allen Dingen müssen wir unsere Lebenskraft erneuern, sichern, stabilisieren können, sodass wir für immer auf der Erde leben können. Und das ist das Verheißen. In der Bibel stehen viele Verheißungen, hunderte Verheißungen, Prophezeiungen. Aber im Kern gehen sie alle auf diese eine Sache zurück. Das ist das Verheißen. Darum dreht es sich. Um die Wiedererlangung der Fähigkeit, ewig zu leben und der Überwindung aller Probleme, die wir heute haben. Manchmal sagen Leute, und das ist irgendwo auch verständlich, also ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass Menschen ewig leben, weil wir uns so daran gewöhnt haben. Wir haben uns so daran gewöhnt, wie es heute ist. Wir sagen, man wird krank und der eine sagt, na, unberufen, mir geht es besser oder so. Und das ist normal, das ist nicht normal. Denn das war ja nicht die Norm, die Jehova für menschliches Leben festgibt. Das ist unnormal, was wir heute haben. Manche sagen aber, unser Körper, kann der überhaupt ewig leben? Wer sich mit dem biologischen Aufbau des menschlichen Körpers wirklich befasst hat, vielleicht auch mit seinem zellaren Aufbau, der weiß heute, dass die Wissenschaftler sagen, wir haben immer noch nicht herausbekommen, warum der Mensch eigentlich stirbt. Nach der Art der Konstruktion seiner Zellen, der 100 Billionen Zellen in unserem Körper, müssten die Menschen eigentlich ewig leben. Aber da muss irgendein Mechanismus in den Genen sein, dass der Mensch eben doch verfällt. Aber sie haben das bis heute noch nicht herausbekommen. Nein, alles deutet darauf hin, dass der menschliche Körper aufgrund eines Regenerationsprozesses eigentlich konzipiert ist, ewig zu funktionieren. Übrigens, interessant ist auch unser menschliches Gehirn. Wissenschaftler sagen uns heute, dass das menschliche Gehirn in 70, 80 Jahren, die durchschnittliche Lebensdauer heute, dass es nur zu einem ganz winzigen Bruchteil eigentlich genutzt wird. Das menschliche Gehirn, sagen die Wissenschaftler und die Gehirnforscher, könnte Milliarden Jahre funktionieren, Informationen speichern, jeden Tag und wieder abrufen und auch behalten. So gewaltig ist unser menschliches Gehirn, die Tiere nicht, oder menschliches Gehirn, kann das Milliarden Jahre. Und wenn Jehova, der so weise ist, in einen menschlichen Körper und Organismus ein Gehirn gibt, das Milliarden Jahre funktionieren kann, da liegt diese Konzeption vor. Eigentlich sollte der Mensch immer existieren und immer Informationen speichern, behalten, anwenden können. Darum hat er das getan. Jehova handelt auch nicht unlogisch. Wenn es seine Konzeption wäre, der Mensch soll 70, 80 Jahre leben, dann gibt er ihm kein Gehirn für Milliarden Jahre. Das machen ja noch nicht mal Menschen. Wenn du ein Fahrrad irgendwo unterstellen möchtest, dann baust du ja auch kein sechsstöckiges Parkhaus. Nicht? Warum solltest du das machen? Dann baut man nicht einen Schuppen. Und die Tiere haben ja auch nicht ein Gehirn für Milliarden Jahre, sondern nur für ihre kurze, entsprechende Lebensdauer. Alles das sind nur ganz kurze Andeutungen einmal. Unser ganzer Körper zeigt, dass wir organisch eigentlich geschaffen sind, um ewig zu existieren. Und das stimmt völlig überein mit dem Vorsatz Jehovas, so wie er in der Bibel vorhanden ist. Es sollte uns erfreuen, das zu wissen. Aber wie ist es mit all den Milliarden Menschen, die nun gelebt haben, mehr oder weniger lange, sie sind in den Tod gefallen und sind eben in diesem Zustand bis zum heutigen Tage. Die gute Botschaft, die die Bibel enthält, ist auch eine gute Botschaft für die, die gestorben sind. 1. Thessalonicher 4, Vers 13, bitte.
Ferner, Brüder, wollen wir nicht, dass ihr hinsichtlich derer unwissend seid, die im Tod schlafen, damit ihr nicht auch betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben.
Ja, es ist also möglich, Informationen zu bekommen in Bezug auf den Todeszustand. Denn Paulus sagt ja, Brüder, ihr braucht nicht unwissend zu sein wie die übrigen, die keine Hoffnung haben, die sich um Gott und sein Wort und seine Vorsätze überhaupt nicht gekümmert haben. Es ist ja immer so, jemand ist unwissend, wenn er nichts weiß darüber. Aber er spricht hier die christlichen Brüder an, sagt er, also ihr habt nun wirklich eine Informationsquelle, ihr braucht nicht unwissend zu sein wie die, die keine Hoffnung haben, im Bezug auf die Toten. Was sagt denn Jehovas Wort? Nun, Jesus selber hat in Johannes 5, Vers 28 und 29 die berühmten Worte gesagt, auch zu seinen Jüngern, wundert euch nicht darüber, es kommt die Stunde, dass alle, die in den Gedächtnisgriffen sind, hervorkommen werden. Es muss einen Grund haben, das hat Jesus sonst ja nicht gemacht, dass er diese großartige Verheißung anführt oder einführt mit der Bemerkung, wundert euch nicht darüber. Er hat ganz sicher schon einige Bemerkungen gemacht über die Auferstehung und da wird der Gesichtsausdruck selbst der Jünger so gewesen sein, dass er sagt, hört auf euch zu wundern, das ist Zeitverschwendung, wundert euch nicht. Menschen wundern sich immer dann, wenn sie sagen, ich kann mir nicht vorstellen, wie Gott es macht oder wie er es machen soll. Dann sagen wir, wundern uns, nicht? Das ist ein Wunder. Alles, was Jehova tut, ist für Menschen ein Wunder. Alles. Weil wir es ja nicht nachvollziehen können, sonst hätten wir es ja schon gemacht. Auch die Auferstehung ist kein größeres Wunder als alles andere, was Jehova auch bereits getan hat. Und deswegen ist es richtig, was ihr sagt, wundert euch nicht. Es kommt die Stunde, dass alle, die in Gedächtnisgriffen sind, hervorkommen werden. Das ist es. Manchmal sagen Menschen, also das kann ich mir nun überhaupt nicht vorstellen, als ob sich das andere vorstellen könnten. Aber sie wollen ihren Zweifel damit artikulieren. Sie sagen, schließlich ist ja noch keiner wiedergekommen. Selbst das stimmt nicht. Das ist wieder nur, weil sie nicht informiert sind. Es hat genügend Fälle gegeben, die Dokumente in der Bibel zeigen das deutlich, dass Jesus und auch andere Tote auferweckt haben, für einige Zeit, um zu demonstrieren, dass jemand, der die Kräfte des Lebens kennt und die Kraft Jehovas erhält, diese Prozesse einleiten kann. Und vor allen Dingen, Jesus selber war ein Toter. In Offenbarung 1, Vers 18 erinnert er daran, über 60 Jahre nach seiner Auferstehung, sagte er, und der Apostel Johannes hat es niedergeschrieben, dass Jesus zu ihm sagte, ich war ein Toter. Und siehe, ich lebe für immer und ewig. Und ich habe sogar die Schlüssel des Todes und des Hades. Das ist interessant. Wenn also jemand sagt, ist noch nie jemand wiedergekommen, naja, ist eben unwissend. Wie solche Menschen, die keine Hoffnung, keine Erkenntnis haben. Er lebt, und er sagt, er lebt sogar für immer und ewig. Und er hat den Schlüssel des Todes und des Hades. Wenn Jehova jemand einen Schlüssel gibt, dann soll er etwas aufschließen, lösen, den Todeszustand. Das deckt sich mit allem, was die ganze Bibel über die Auferstehung sagt oder die Wiedererschaffung, wie Jesus das auch Matthäus 19 nennt. Wenn wir diese Dinge im Sinn haben, dann verstehen, warum der Apostel Paulus in Epheser 1, Vers 13 eine weitere Bezeichnung für die gute Botschaft gegeben hat. Er sagt, von der guten Botschaft über unsere Rettung. Welch ein pauschaler, begeisternder Begriff. Die gute Botschaft über unsere Rettung. Darüber handelt diese gute Botschaft, dass wir errettet werden aus einem Zustand, aus dem uns niemand anders befreien kann und an den wir uns nicht gewöhnen sollten und auch nicht zu gewöhnen brauchen. Wir sollten nie sagen, das ist nun mal so, das ist heute normal. Nein, es ist unnormal. Und aus diesem Zustand wird uns Jehova herausführen durch die Erfüllung der guten Botschaft über unsere Rettung. Diese herrliche gute Botschaft wird nun seit Jahrtausenden auf der Erde schon angekündigt und verkündigt. Schon vor 4000 Jahren hat Abraham, einer der treuen Glaubensmänner der alten Zeit, auf diese gute Botschaft geblickt, vor 4000 Jahren. Abraham wusste sehr, sehr wenig darüber, aber er hatte den großen Vorteil, Jehova selbst hat ihm eine gute Botschaft in schwachen Umrissen gezeigt. Er sagt, weil es ein Mann des Gehorsams und des Glaubens war, hat er ihm eine Verheißung gegeben, sogar in Form eines Bundes mit diesem treuen Mann. Er sagt, dass aus durch ihn und durch seinen Samen, einen seiner Nachkommen, also der kommen würde, der alle Familien des Erdbodens oder alle Nationen auch segnen würde. Mehr hat Abraham nicht gewusst. Wir könnten uns fragen, wie hat Abraham damals vor 4000 Jahren auf diese erste schemenhafte Andeutung einer guten Botschaft reagiert? Jesus hat in Johannes 8, das könnten wir mal aufschlagen, im Vers 56 darüber berichtet. Johannes 8, Vers 56.
Abraham, euer Vater, freute sich sehr über die Aussicht, meinen Tag zu sehen. Und er sah ihn und freute sich.
Interessant. Abraham, der wusste ganz genau, also er würde bestimmt darüber noch sterben und vielleicht Jahrhunderte, Jahrtausende tot sein müssen. Aber er hatte eine Aussicht. Und er freute sich, den Tag zu sehen, an dem der käme. Er kannte noch nicht mal den Begriff Messias oder Christus oder so. Oder Jesus schon gar nicht. Aber Jehova hat ihm verheißen, aus deiner Linie wird der kommen, der einmal diesen Segen für alle Menschen auf der Erde, für alle Familien, auch seine eigene, bringen würde. Und Abraham war ein kluger Mann, der sagt, Moment, ich werde also inzwischen tot sein, aber wir werden gesegnet werden, ja, dann müsste ich ja wieder zum Leben kommen. Sonst kann ich den Segen ja nicht empfangen. Alles das muss in dem Sinn dieses treuen Mannes vor sich gegangen sein, denn mehr hat er ja gar nicht erfahren. Er sah meinen Tag, sagt Jesus, und er freute sich. Wir haben auch gesehen, er freute sich sehr. Das zeigt nicht, dass er sagt, na, wollen wir abwarten, vielleicht kommt es nicht. Sondern er freute sich von Herzen. Er wankte nicht, dass er sagt, dass er nur abwarten oder so. Nein, nicht. Übrigens, das hat auch Paulus in Römer 4, das könnten wir bitte auch mal aufschlagen, ganz interessanter Text, über Abraham noch etwas detaillierter berichtet. Römer 4, die Verse 20 bis 22.
Aber wegen der Verheißung Gottes wankte er nicht im Unglauben, sondern wurde machtvoll durch seinen Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hatte, auch zu tun vermochte.
Das wollen wir uns auch nochmal genauer ansehen. Nicht? Hier sagt Paulus oder berichtet Paulus in Bezug auf Abraham, dass Abraham ein Mann wirklich des Glaubens war. Dieser Begriff kommt immer wieder vor und er sagt, er wankte nicht im Unglauben hin und her. Dieses Zweifeln, dieses Abwarten, vielleicht macht es Gott, vielleicht macht das auch nicht, ob er es überhaupt kann, geht das überhaupt? Das waren nicht die Erwägungen, wie heute die Menschen das tun. Abraham, wie hatten wir am Anfang, wegen der Verheißung Gottes. Er wusste, dass Jehova selbst das verheißen hatte und er kannte Jehova. Das war der allmächtige Gott, der schon große Machttaten damals vollbracht hatte. Es war nur wenige Jahrhunderte her, dass eine Sintflut über die Erde ging. Und er kannte die Menschen, die davon berichteten. Und deswegen sagt, wenn Jehova das verheißt, na, dann geschieht es. Wegen der Verheißung Gottes wankte er nicht im Unglauben, sondern, wie hatten wir gesehen, er wurde machtvoll im Glauben. Er handelte entsprechend. Er hatte die Kraft, die Macht, entsprechend dem, was Jehova sagte, zu handeln. Und wir hatten gelesen, er war völlig überzeugt, dass Gott das, was er versprochen hat, auch zu tun in der Lage ist. Interessant am Schluss, das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Weil er Jehova vertraute. Weil er wusste, Jehova ist ein Gott, der nicht lügen kann. Wenn heute ein Mensch sagt, naja, also gut, okay, das steht in der Bibel, das soll nun alles kommen, aber naja, wer weiß, und vielleicht hat er sich schon anders überlegt, ob es Gott überhaupt kann, und ich glaube das eigentlich nicht. Derjenige macht Jehova Gott zum Lügner. Wenn denn Jehova etwas sagt, geschieht es immer. Es gibt keinen Menschen auf der Erde, der je nachweisen könnte, dass Gott gelogen hätte. Also ist er ein Gott der Wahrheit. Und wenn heute sich jemand bei dieser Sachlage herausnimmt zu sagen, das macht Gott bestimmt nicht, obwohl er es gesagt hat, erklärt er Gott zum Lügner. Das wird einem solchen Menschen als Ungerechtigkeit angerechnet. Und die Bibel sagt, Ungerechte werden Gottes Königreich nicht ererben. Abraham glaubte Jehova, er war völlig überzeugt, wegen der Verheißung Gottes, wie wir gelesen haben. Das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wir müssen also sehr Obacht geben, sehr logisch, sehr vernünftig Schlussfolgerungen ziehen aus den Informationen, die wir über Jehova, seine Vorsätze haben. Wir haben dann allen Grund zu glauben, dann kann auch uns das als Gerechtigkeit angerechnet werden. Die treuen Männer der alten Zeit haben alle diese gute Einstellung gehabt wie Abraham. Sie wussten, sie können die Erfüllung der Verheißung damals nicht erwarten, das wussten sie alle. Und trotzdem waren es Männer des Glaubens, die gerecht handelten. Hebräer 11, Vers 13 sagt ganz pauschal etwas über diese Männer. Hebräer 11, Vers 13 bitte.
Alle diese starben im Glauben, ohne die Erfüllung der Verheißung erhalten zu haben. Aber sie sahen sie von fern und hießen sie willkommen und erklärten öffentlich, dass sie Fremde und zeitweilige Ansässige im Land seien.
Nicht wahr, sie alle starben noch. Sie haben die Erfüllung der Verheißung natürlich damals nicht erleben können, aber sie starben im Glauben. Das heißt, als sie starben, waren sie voller Glauben. Das ist ein vorübergehender Zustand. Der Tod ist nur vorübergehend. Für einen Menschen des Glaubens ist der Tod nicht das Ende aller Dinge, sondern die Unterbrechung des Lebens. Wenn er wirklich ein Mensch des Glaubens ist, die Unterbrechung des Lebens, dann verliert dieser Zeitspanne des Todeszustandes völlig seinen Schrecken. Wie ein Schlaf, wie Jesus sagt, auch ein Schlaf endet ja, wenn wir wieder erwachen und wieder tätig werden. So ist der Todeszustand nur die Unterbrechung des Lebens. So haben diese Männer das gesehen. Darum begrüßen sie von Ferne, wie wir gelesen haben, die Erfüllung der Verheißung. Und wenn sie wiederkommen, dann werden sie voller Jubel und Freude sein, dass sie dies erleben können, worauf sie damals aufgrund der guten Botschaft gehofft haben. So war es auch bei den Aposteln Jesu vor 2000 Jahren etwa. Wie haben Paulus, Petrus, Johannes gearbeitet, gekämpft darum, dass sie alles tun können, um Männer des Glaubens zu sein in den Augen Jehovas. Sie hatten wirklich Glauben. Sie hatten von Jesus gehört, gelernt. Sie haben zum Teil mit ihm zusammengelebt. Paulus nicht unmittelbar, aber die anderen. Und sie wussten ganz genau, was der Sohn Gottes ihnen gesagt hatte als gute Botschaft. Und wie gingen sie voran? Paulus hat fieberhaft gearbeitet, um überall im Mittelmeerraum Versammlungen von Christen zu gründen, entstehen zu lassen. Und er sagt auch in 1. Timotheus 3,15, dass diese Versammlungen von großer Bedeutung sind für die gute Botschaft. Er sagt, sie sind gewissermaßen Säulen und Stützen der Wahrheit, nämlich der Wahrheit der guten Botschaft. Und das ist bis heute so. Jede Versammlung, wenn sie richtig organisiert ist, vom richtigen Standpunkt aus betrachtet wird, ist ein Stützpfeiler der guten Botschaft. Hier ermuntern wir uns gegenseitig im Glauben stark zu sein, gegen die Angriffe eines vergehenden Systems der Dinge. Das war damals so, ist heute noch ganz besonders. Und dies auf der ganzen Erde. Und der Apostel Paulus hat ja auch gesagt, als er an Timotheus schrieb, in 2. Timotheus 2, Vers 2, was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, nämlich die gute Botschaft vom Königreich, das vertraue du wieder treuen Menschen an, die ihrerseits tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. So ist es bis heute. Diese Stafette der guten Botschaft, wenn wir sie erfahren haben, wenn wir wissen, was es für den Menschen bedeutet, die Chance, das wirkliche Leben, das nicht endet, zurückzuerlangen, das kann man nicht für sich behalten. Paulus sagt an die Korinther, ich glaubte, darum redete ich. Und er tat es. Der sagt auch in 1. Korinther 11, Vers 1, seid meine Nachahmer, wie ich Christi Nachahmer bin. Und bis zum heutigen Tage wird auf diese Weise die gute Botschaft immer weitergereicht, und zwar durch die Methode, die Jesus selbst einführte und Paulus nachahmte. Apostelgeschichte 20, Vers 20, kennen wir alle gut. Er sagte, ich habe gründlich Zeugnis abgelegt von der guten Botschaft, indem ich öffentlich und von Haus zu Haus diese Botschaft gepredigt habe. Es ist ein gewaltiges Vorrecht, dieselbe Botschaft vom Königreich, diese gute Botschaft vom Königreich zu predigen, die der Sohn Gottes damals auf der Erde auch predigte. Er sagte sogar, ich bin dazu in die Welt gekommen, um das Königreich Gottes zu verkündigen. Und er tat es. Er tat es überall. Lukas 8, Vers 1 berichtet, er durchzog Städte und Dörfer und predigte das Königreich Gottes. Und nun überlegen wir uns bitte, dann gibt es eine Stelle in der Bibel, Worte Jesu selbst, die auf unsere heutige Zeit Bezug nehmen. Und wieder handeln sie von dieser guten Botschaft vom Königreich. Matthäus 24, 14. Wir kennen alle den Text. Da wird angekündigt, dass ein einziges Mal innerhalb einer bestimmten menschlichen Generation auf der ganzen Erde, das erste Mal, auch übrigens das letzte Mal, auf der ganzen Erde unter allen Nationen diese gute Botschaft, er sagt nicht eine, sondern diese gute Botschaft vom Königreich, auf der ganzen Erde in allen Nationen gepredigt wird zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Welch ein Vorrecht ist es für uns heute in dieser Zeit zu leben. Alle anderen Teile des großen kombinierten Zeichens für die Zeit des Endes sind alles Ereignisse mehr oder weniger, die auch in der Vergangenheit da und dort waren, natürlich nicht komprimiert in einer Generation wie heute, aber dieses Zeichen, das Predigen der guten Botschaft unter allen Nationen auf der ganzen Erde, das hat es noch nie gegeben. Und Jesus sagte, wenn das geschieht, dann ist das Ende nah. Dann wird das Ende des alten bösen Systems kommen. Wie groß ist unser Vorrecht, diese gute Botschaft vom Königreich zu kennen, sie zu verstehen in ihrer Dimension, in ihrer Auswirkung, Bedeutung für uns persönlich, für alle Menschen. Und wie groß ist das Vorrecht, uns heute begeistern zu lassen, machtvoll zu sein im Glauben wie Abraham. Machtvoll im Glauben sind wir dann, wenn wir so wie Paulus sagen können, ich glaubte wirklich, darum redete ich. Dann sind wir begeistert, aber auch uns niemand zu ermuntern, von Haus zu Haus zu gehen, wie Paulus es tat, um die gute Botschaft anderen Menschen darzureichen. Da können wir gar nicht zurückhalten, wenn wir es wirklich erfassen. Und wenn wir auch die Einmaligkeit dieses Vorrechtes erfassen, wie schon kurz angeführt, es wird nie wieder, solange diese Erde besteht, eine vergleichbare Situation geben, denn nie wieder wird es Jehova zulassen müssen, dass ein ganzes böses System gesetzloser, gottloser Menschen auf der ganzen Erde ist, sodass ihnen eine Warnungsbotschaft oder eine Botschaft von Gottes Königreich gepredigt werden müsste. Das wird nie wieder sein. Und heute haben wir nochmal die Gelegenheit, in die Häuser gesetzloser, oft rebellischer, ablehnender Menschen zu gehen und zu sagen, glaubt an die gute Botschaft vom Königreich Gottes. Wir möchten euch anbieten, zuzuhören, was Jehova vorhat, um uns allen zu helfen, aus den sonst unlösbaren Problemstellungen herauszukommen. Ewiges Leben ist wieder möglich. Welch ein Vorrecht, das zu tun. Und wir sollten wirklich begeistert das alles auch ausführen. Wenn wir es tun, dann zeigen wir, dass wir den Geist eines Abraham haben oder der Propheten der alten Zeit, besonders auch den Geist, den Jesus hatte, den er von Jehova bekommen hatte, und darum machtvoll im Glauben voranging. Unser heutiges Thema, Glaubt an die gute Botschaft, ist ja ein Ausspruch Jesu aus Markus 1, Vers 15. In Markus 1, Vers 15 hat Jesus vorher noch gesagt, die bestimmte Zeit ist erfüllt. Das sagt er, bevor er da diesen Satz sagt. Die bestimmte Zeit ist erfüllt, das Königreich Gottes hat sich genaht vor 2000 Jahren. Was meint er damit? Als er sagte, die bestimmte Zeit ist erfüllt, dann muss es ein Zeitpunkt sein, den Gott schon bestimmt hatte. Nämlich, dass er als der Messias, der Christus erscheinen sollte. Daniel 9, da waren diese 69 Wochen von Jahren angekündigt, 483 Jahre, sollten von einem bestimmten Ereignis in der Vergangenheit vergehen, dann würde der Messias, der Christus erscheinen. Und genau im Jahre 29, da erschien Jesus von Nazareth, stellte sich da als der künftige König des Königreiches. Tatsächlich, die bestimmte Zeit, sagt er, hatte sich erfüllt. Jetzt sagte, jetzt ist das Königreich nah, denn er, der künftige König, war erschienen, den Jehova gesalbt hatte, beauftragt hatte, einmal diese schlagartigen Veränderungen auf der ganzen Erde herzustellen, ewiges Leben wieder möglich zu machen. Sagt, das Königreich hat sich genaht. Und nun fügt er hinzu, bereut daher und glaubt an die gute Botschaft. Können wir uns vorstellen, was Jesus heute sagen lassen möchte auf der Erde? Wieder ist die bestimmte Zeit erfüllt, die auch durch den Propheten Daniel gekennzeichnet ist. Die sieben Zeiten der Nation, die 2520 Jahre sind 1914 abgelaufen. Jetzt ist die letzte Generation da. Und viele weitere Prophezeiungen, besonders Jesu, haben diese Zeit bestimmt, die letzte Generation. Heute ist es wieder an der Zeit, genau das zu sagen. Die bestimmte Zeit ist erfüllt. Die Machtübernahme durch Gottes Königreich hat sich genaht. Und wir möchten auch jetzt immer wieder in unserem Predigtdienst hinzufügen, bereut daher und glaubt an die gute Botschaft. Denn diese gute Botschaft ist eine Botschaft der Rettung und des ewigen Lebens. Vielen Dank.